Es ist wieder Podcast-Zeit. Und in dieser Folge des MQ-Talk geht es um Emotionen in der Führung, um sowas wie Emotional Leadership. Lass dich überraschen.
MQ-Talk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Hallo zum MQ-Talk. Ich grüße euch und ich grüße dich, liebe Stefanie Kramer. Hallo.
Hallo Annette, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und du hast ein wirklich sehr spannendes Thema für uns und die Zuhörenden mitgebracht. Wir sprechen nämlich heute über, ja, über was sprechen wir? Sprechen wir jetzt über Emotionen in der Führung, über Emotional Leadership oder mir scheint, das ist eine große, weite Welt, die du da mitgebracht hast.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal so unsere Themen umfassen wollten, dann geht es im Endeffekt darum, dass Emotionen auch im Arbeitsleben einfach dazugehören. Also sei es beim Mitarbeiter an sich oder bei der Führungskraft, beim Inhaber. Und ich glaube oder ich hoffe auch zumindest, dass die Gesellschaft schon so weit ist, dass sie sagen kann, top-down geführte Mentalität ist einfach vorbei und wir hören eben alle auch mal ein bisschen auf unsere Emotionen, weil wir alle Menschen sind.
Ja, oh, das ist ein schöner Opener. Stefanie, ich stelle dich mal unserer Zuhörerschaft ein bisschen vor, denn das ist ja für die Leute doch auch spannend. Wem hören wir da eigentlich zu?
Gerne.
Stefanie, du bist von Haus aus, so sage ich das mal, Industriekauffrau. Du hast in der Einkaufsleitung gearbeitet. Das heißt, du hattest einfach auch schon früh selber Führungserfahrung, warst in einer Führungsposition. Du hast neben dem Job noch ein Studium der Wirtschaftspsychologie angefangen.
Richtig.
Das ist ja auch ganz sportlich. Und wie das Leben so ist, alles verändert sich, das Leben lebt sich. Du bist irgendwann in einem ganzheitlichen Gesundheitsstudio gelandet.
Genau.
Und der Werdegang, den finde ich toll. Ich formuliere es jetzt mal in einem Satz so, von der guten Seele zum Management.
Ja, oder von der guten Seele, genau, immer noch im Management.
Immer noch im Management, aber nicht mehr dort, denn heute bist du woanders. Du hast in dieser Phase auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann irgendwann war klar, oh, ich mache mich selbstständig. Mhm. Das erste Thema war dann Mama-Coaching.
Richtig.
Da bist du mittlerweile wieder weg von. Also wir machen einfach auch ein paar Sprünge, weil wir uns gar nicht so arg in das Biografische verbeißen wollen. Denn sehr spannend ist, was dann passiert ist. Du hast mit deinem Sohn Joshua zusammen ein Familienunternehmen gegründet. Mhm. Und ihr seid heute zu zweit Kramer Solutions.
Ja, ganz genau.
Und ihr müsstet es sehen, die Stefanie hat ein ganz zufriedenes Grinsen im Gesicht.
Ja, ist tatsächlich so, weil es sich natürlich auch irgendwo um eine Art Lebenstraum oder auch Lebensvision irgendwo handelt, die ich leben darf.
Ja.
Wenn man da nicht zufrieden mit reinblickt oder ausschaut, dann darf man sich vielleicht noch mal Gedanken machen, ob das wirklich auch so die Vision
ist. Ob das Leben noch eine Station braucht, ne?
Genau, richtig.
So ja, aber ich habe das Gefühl, was ihr da macht, das ist für euch beide zumindest jetzt im Moment gerade das Richtige. Ich persönlich ziehe da den Hut vor. Ich finde, das ist ein ganz, ganz mutiger Schritt. Da können wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen, wie kommt ihr so, sind zwei Generationen, Mutter, Tochter,
ja.
Ne? So.
Ja.
Kramer Solutions ist Unternehmensberatung, Organisationsentwicklung, so ich sag mal im ganz klassischen Sinn. Und sehr schön finde ich, ihr habt zwei Bereiche. Der eine Bereich heißt Mensch und Mitarbeiter, den betreust
genau.
Du. Und der andere Bereich heißt Struktur und Prozesse. Und das betreut dein Sohn, denn der hat da auch das Fachwissen zu. Vielleicht magst du ganz kurz einen Input geben, wo der beruflich oder vom Studium her herkommt.
Genau, also Joshua ist Wirtschafts- und Patentingenieur, genau, studiert dann. Und der kam dann auch irgendwann mit dieser Idee, weil da gibt es sowas, ja, um das mal ganz kurz anzureißen, vielleicht, es nennt sich Service Profit Chain, es kommt aus Harvard. Und die sagen ganz einfach, dass es eben diese Bereiche Führung, Management, Mitarbeiter auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite gibt es dann eben Strukturen und Prozesse. Und wenn man das eben so in Kombination optimiert, dann hat eben der Klient ja, ich sage jetzt mal, die bestmöglichsten Auswirkungen, die er haben kann. Genau, und so teilen wir uns das auch. Also ich sage mal, meine Intention, mich selbstständig zu machen, war ja dann auch irgendwo, weil ich immer den inneren Drang hatte, auch zu helfen, einen Impact zu leisten und auch eben ja Menschen, die es gerade brauchen, irgendwo ja auch eben zu helfen. Und ja, und dann kam er halt irgendwann mal aus der Uni und hat gesagt, du, ich habe da eine Idee und ich habe da was. Und ja, dann haben wir uns das Ganze angeguckt. Das passte für ihn wie Faust aufs Auge, für mich wie Faust aufs Auge. Wir haben dann ein bisschen ja hin und her überlegt und auch gesprochen, was das natürlich auch familiär für uns bedeutet. Ja, und dann haben wir die Entscheidung getroffen. Und seitdem ziehen wir das eben durch, ja,
Sehr
genau.
cool. Das heißt, ihr seid ganz klassisch jetzt in Unternehmen unterwegs und du bist da auch, ich würde jetzt mal sagen, in deiner Funktion als, also du bist ja ausgebildeter Emotionscoach auch, M-Trace Emotionscoach. Du bist da klassisch als Coach und Beraterin im Bereich Mitarbeiter und Führungskräfte tätig jetzt, ne?
Ja, genau. Also das ist so und das ist auch eine ganz spannende Sache auch für mich gewesen. Du hattest es ja schon angesprochen. Ich war ja erst so ja, dem Thema Mütter irgendwo unterwegs. Genau, und dann habe ich halt irgendwo gedacht und ist schon interessant, dass man das auch erst denken muss, ne? Dass Mitarbeiter auch Menschen sind, ne? Irgendwie. Und genau, und wir gehen da eben, oder ich gehe dann in diesem Falle dann ja mit dem Mensch im Mitarbeiter um. Also er kriegt dann eben Input natürlich auch auf der geschäftlichen Ebene. Aber da man ja auch oft das Privatleben nicht zu Hause lässt, ne, in Unternehmen und wir, wie gesagt, ja eben alle Menschen sind und unsere Probleme oder unsere Themen auch relativ tief liegen können, das brauche ich dir nicht sagen, Annette, ne? Coach, du kennst das ja auch. Genau, ja, arbeite ich da eben dann ganzheitlich mit dem Mensch und dem Mitarbeiter. Genau, mit klassischem Coaching und ja, so.
Und also es ist ja schon einfach auch auf Basis deiner Coaching-Ausbildung ein Arbeiten, das wirklich auf den Mensch mit seiner Befindlichkeit, mit seinen Emotionen und jetzt Achtung, seinen Bedürfnissen guckt.
Genau.
Ich hab mich in so ein paar Leadership-Podcasts mal umgehört, auch in der Vorbereitung jetzt auf heute. Ich habe das Gefühl, das Thema Emotional Leadership, das ist ja so ein Schlagwort, das ist jetzt schon seit einigen Jahren, ist das präsent und das zeichnet auch für eine neue Art der Führungskultur in Unternehmen, was ich sehr, sehr, sehr positiv finde. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Kessel Buntes. Wie so ein bunter Strauß der Möglichkeiten. Ach ja, ich habe schon mal was von Emotionen gehört. Das war emotionale Führung. Hast du das Gefühl, du bist ja auch unterwegs in dem Thema, du hast wahrscheinlich auch einiges gelesen. Ist das was Einheitliches oder macht da wirklich jeder, was er will? Um es mal jetzt so ein bisschen negativ platt zu formulieren.
Also ich stimme dir da schon zu. Im Endeffekt habe ich auch das Gefühl, dass das ein großes Schlagwort ist. Vielleicht, ohne jemanden jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen, ist es aber vielleicht auch ein Schlagwort, was marketingtechnisch irgendwo zieht.
Ähnlich wie
Aber
New Work oder wir
ja,
sind agil oder, ne?
genau so. Und im Endeffekt ist aber doch immer die Frage, was steckt denn überhaupt dahinter? Und ich glaube, dass gerade wir mit der M-Trace-Ausbildung einfach Fachleute sind, was Emotionen angeht. Und dass, wie gerade schon angesprochen, einfach auch in den verschiedensten Lebenssituationen, in den verschiedenen Systemen, in denen wir leben, also Familie oder Arbeit oder wie auch immer, dass es einfach ein Riesen komplexes und auch extrem wichtiges Thema ist, sich mit Emotionen und auch in meiner, weil das Welt, weil es auch so eine kleine Leidenschaft von mir ist, also so diese Gehirnstrukturen und was passiert überhaupt neurobiologisch im Gehirn, dass man das auch weiß und dass man das auch kennt. Also wenn man, glaube ich, nur dahergeht und sagt, ja, wir machen jetzt mal Emotional Leadership und versteht überhaupt die Grundlagen nicht oder weiß auch nicht, was löst was aus oder ja, wie auch immer, was es da eben so für Dinge gibt, dann wird es auch da in dem Bereich schwierig, finde ich einfach. Ne? Und da muss man wirklich dann auch prüfen, was habe ich denn da für einen Experten? Und auch der in Anführungsstriche Experte darf sich dann auch selbst mal hinterfragen, ist es denn jetzt gerade wirklich auch meine Richtung, die ich gerade so gehen möchte und auch gehen kann? Also ich sage mal, da sind wir auch alle in der Verantwortung, sehe ich.
Oh, das ist was Schönes, was du ansprichst. Ich glaube in der Tat, also so sehe ich auch selber in der Welt der Emotionen unterwegs bin und auch, ich würde mal sagen, 90% mit dem M-Trace-Ansatz arbeite, begegnen mir auch immer wieder Menschen, wo ich merke, das passt nicht. Ich muss anders arbeiten. Ich muss jetzt eher systemisch rangehen. Ich muss, der das Gegenüber möchte, eher ein Gespräch. Und ich habe das Gefühl, dass das in der Tat in Führungsetagen auch öfter anzutreffen ist. Ich will nicht sagen, dass man den nicht auch aufschließen kann für die emotionale Welt, aber ich erinnere mich jetzt auch mit einem Schmunzeln und mit sehr schönen Erinnerungen an ein Coaching mit einem Unternehmensführer, also im eigenen Unternehmen, der auch so oft in der Situation war, ich brauche auch ein gutes Gegenüber, einen guten Sparringspartner. Und der hat immer gesagt, Frau Bauer, ich kann das nicht. Kann man nicht drüber reden? Und ich habe dann gesagt, ja, klar, reden wir drüber. Das klingt dann so ein bisschen runter und klein gemacht, aber ist es ja gar nicht, ne? Also es passt halt auch nicht für jeden dieser Ansatz. Und das muss man sich doch dann als Führungskraft auch fragen, was ist denn mein Stil, oder?
Richtig, genau. Also ich glaube, wenn man das mal so ganz, ganz grob ja, umreißen will, geht es im Prinzip ja auch immer um Wertschätzung. Um Wertschätzung und Respekt. Und zwar nicht nur vor der Leistung des Mitarbeiters, sondern auch von, ja, in Bezug zu der Gefühlswelt beispielsweise, ne? Also ich glaube schon, dass wir Menschen alle grundlegend in der Lage sind, wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen. Also dass diese Anlage in uns besteht. Doch manchen Gründen können vielleicht manche besser leben und manche weniger leben. Und ich glaube, so wie du schon sagst, Annette, ist es wirklich so, dass wir manchmal auch in Gesprächen einfach vielleicht mal wieder zu dem, ja, wie soll ich sagen, zu dem Innersten von der Führungskraft, jetzt um in deinem Beispiel zu bleiben, einfach mal zurückzuführen und einfach auch mal zu gucken, hör mal, was liegt denn bei dir gerade, ne? Also wo ist denn dein Respekt und wo ist denn deine Wertschätzung? Warum ist die vielleicht auch in manchen Fällen nicht da? Was triggert denn dich da überhaupt? Und ganz oft fange ich erstmal an und mache dieses Thema Emotionen gar nicht so groß, sondern ich mache erstmal das Thema Bewusstsein. Also, dass ich immer zu allen erstmal hingehe. Also jetzt gerade, wenn wir im Führungsbereich sind, dass ich sage, der erste Schritt ist immer, dass wir uns überhaupt mal bewusst werden über gewisse Dinge, über ja, vielleicht irgendwelche Muster, die wir an den Tag legen oder irgendwelche sprachlichen Dinge, die wir äußern, aber auch über, ja, unsere Wirkung auf andere oder unsere eigenen inneren Emotionen und unsere eigenen inneren Trigger. Also warum handeln wir denn überhaupt so? Oder dass ich dann auch oft empfehle, wenn dieses meinetwegen unerwünschte Verhalten auftritt, dann nimm das doch mal zum Anlass und guck doch mal in dich rein. Was ist es denn gerade, was dich da jetzt, sage ich mal, in die Wut treibt? Ne, weil ich immer denke, das geht in unserer Gesellschaft oft verloren, dass wir einfach mal den Blick nach innen richten und einfach mal uns selbst reflektieren und nicht immer irgendwo, ich sag mal, den Umständen oder den anderen Personen oder irgendwas die Schuld geben für irgendwelche Dinge, wobei Schuld, das ist wahrscheinlich schon wieder ein extra Thema, da könnten wir wahrscheinlich nochmal einen Podcast drüber machen, ob ich da so glaube an Schuld. Aber ja, du weißt, was ich meine, ne? Dass man da also wirklich dann auch erstmal klein anfängt und Bewusstsein schafft.
Also jetzt sind wir so auf der Richtung, du gehst als Führungskräfte-Coach in Unternehmen und arbeitest als Coach mit der Führungskraft. Und ich höre jetzt raus, es ist dann schon auch, also es gehört einfach zu deiner Arbeit. Also ich versuche vorsichtig zu formulieren, damit mich niemand falsch versteht, Menschen in solchen Positionen unter Umständen noch erstmal aufzuschließen für die eigene Emotionalität.
Absolut, das hast du sehr schön ausgedrückt. Also da bin ich zu 100% bei dir, weil bevor wir im Außen was verändern können, müssen wir es halt erstmal im Inneren tun. Das ist so eine Überzeugung, meine persönliche, ich weiß nicht, wie du es siehst, Annette. Und deswegen bin ich immer dafür, erstmal einmal auf sich selbst zu schauen, ne? Also ich habe Führungskräfte im Training, die sagen, ja, die Mitarbeiter tun nicht das, was ich will, die sind ständig eingeschnappt, die ja, bringen kaum Engagement oder wenig Engagement. Und dann frage ich immer, ja, und was ist mit dir? Also so, ne? Weil klar, irgendwo haben die Führungskräfte auch eine Art Vorbildfunktion. Sie müssen jetzt nicht der perfekte Mensch sein, darum oder auch nicht die perfekte Person sein. Davon rede ich nicht. Sondern es geht ja erstmal auch darum, ja, wie bin ich denn? Kann ich immer sagen, ja, hier, die anderen machen dies, die anderen machen jenes und ich bin vielleicht der letzte Chaot, um das jetzt einfach mal so salopp auszudrücken, ja.
Es hat sich ja auch total viel verändert. Also wenn ich mir so überlege, was umfasste Führungsverantwortung lange und in manchen Unternehmen ja leider heute auch noch, es ging um Zahlen, Daten, Fakten. Ja, es geht und es muss ja auch in einem Unternehmen um Gewinne gehen, um Umsatzzahlen, weil da steckt eine Verantwortung dahinter. Muss auch ein gewisses Wachstumspotenzial geben in dem Unternehmen. Es müssen die Mittel da sein, damit es auch den Mitarbeitern erstmal von der Sicherheit des Arbeitsplatzes her auch gut geht. Aber es hat sich ja was verändert. Zu den Zahlen, Daten, Fakten ist ja das Bewusstsein schon auch gekommen, dass Führungsverantwortung auch Verantwortung für diese Menschen beinhaltet, jenseits vom Gehalt. Wie geht es diesem Mitarbeiter? Fühlt er sich wohl hier im Unternehmen? Kann ich den binden an mich? Mitarbeiterbindung ist ja heute in Zeiten von Fachkräftemangel und überhaupt, ich würde das sogar ausweiten auf Arbeitskräftemangel, ein Riesenthema. Beobachtest du das auch? Merkst du das in deiner Führungskräftearbeit, dass das Thema Mitarbeiterbindung und wie kriege ich ein gutes Verhältnis aufgebaut? Wie kann ich die Menschen ganzheitlich sehen, dass das eine große Rolle spielt?
Ja, absolut. Also ich sag mal, vielleicht noch einen Satz davor, dass du, weil du ja gerade angesprochen hattest, dass ja auch Zahlen, Daten, Fakten irgendwo eine Rolle spielen. Man darf sich ja auch bewusst sein, dass eine Führungskraft zwar auch den Mitarbeiter führt, aber in, sag ich mal, bedingt auch das Unternehmen oder den Unternehmenserfolg führt. Und wenn man sich dann mal die Frage stellt, wer ist denn noch oder vielleicht sogar noch mehr verantwortlich oder beziehungsweise Mitgestalter einer positiven Kultur oder auch Zahlen, Daten, Fakten im grünen Bereich, sage ich mal, das sind die Mitarbeiter. Ein Unternehmen steht und fällt einfach mit einem Mitarbeiter. Das ist einfach Fakt. Und in dem Moment, wo die Führungskraft ja den Mitarbeiter so, wie du schon sagtest, so behandelt, ja, wie er es sich wünscht oder wie vielleicht auch die Bedürfnisse sind, jedes Einzelnen, umso mehr wird ja auch die Firma oder auch das Unternehmensergebnis in eine positive Richtung gerückt, weißt du? Genau, und das ist immer so, wo man dann auch mal den sehr rationalen Menschentyp auch mal mitbekommt, ne? Dass man da also nicht immer nur auf Emotionen, sondern rational, also Zahlen, Daten, Fakten auch da mal sagt, ja komm, wenn es denen gut geht, dann stimmen auch deine Zahlen wieder so. Jetzt im ganz Groben. Ja, und die zweite Frage, Annette, die du hattest, ja, absolut. Also wir sind ja im Einzelhandel unterwegs. Also wir sind ja spezialisiert auf Einzelhandel und da gibt es zum Beispiel ja dann auch jetzt einfach mal als Beispiel Optiker. Und da haben wir ja ganz viele Fachkräfte, ne, die benötigt werden einfach. Und der Markt sieht so aus, dass ein Optikermeister ja wahrscheinlich 5 Stellen auf einmal kriegen könnte, wenn er das denn wollte. So, und das ist den Inhabern natürlich auch bewusst. Und gerade die kommen dann und sagen, ich muss was tun, meine Mitarbeiter sind unzufrieden, weil und ich kann mir nicht leisten, die zu verlieren. Und das ist einfach so. Das ist natürlich auf der einen Seite vielleicht positiv, aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, und das möchte ich jetzt auch vorsichtig formulieren, dass die Mitarbeiter natürlich auch auf der anderen Seite auch schon wissen, was sie auch für eine Macht haben.
Ja,
Ja.
gut, klar. Naja.
Das ist dann so die andere Seite der Medaille.
Ja.
Aber so im Großen und Ganzen klar ist Mitarbeiterbindung immer, immer ein Thema.
Mit der Mitarbeiterbindung würde ich auch ganz gerne noch mal auf das Thema Bedürfnisse kommen. Bedürfnisse sind ja bei uns im Emotionscoaching einfach total wichtig. Wir wissen, hinter jeder Emotion steckt ein Bedürfnis, hinter den gut gefühlten Emotionen ein befriedigtes und hinter den eher schwer empfundenen Emotionen ein unbefriedigtes. Jetzt habe ich diese Verbindung gefunden, Motivation und Führung. Und es ging darum, also das ist auch was, wo ich glaube, dass es das in O-Tönen auch wirklich noch gibt. Nein, die Mitarbeiter sind gar nicht motiviert irgendwie. Und jetzt müssen wir was tun. Wie kriege ich die denn motiviert? Und die Theorie ist jetzt, naja, ich kriege Leute ja nur motiviert, wenn ich ihre Bedürfnisse verstehe.
Ja, ich sag mal, ist in meinen Augen sehr einfach
Okay,
gedacht.
das finde ich jetzt schon mal schön bestätigt. Das ist nämlich etwas, was ich in meiner Vorbereitung in einem Podcast gehört habe. Und ich dachte, naja, ganz so einfach ist es doch nicht.
Glaube ich auch
Also,
nicht.
Motivation, A haben wir intrinsische und extrinsische
Genau, das
Motivation,
denke ich.
ja.
Ja.
Aber wie weit würdest du sagen, spielen einfach so die Bedürfnisse, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden mit rein?
Ich glaube, Motivation ist ein Thema, was riesig ist. Also, wenn du wirklich schaust, wenn jetzt beispielsweise ein Mitarbeiter kaum intrinsische Motivation hat, also eine Motivation, die von innen herauskommt, die in ihm steckt, dann wird es natürlich auch schwierig, ihn extrinsisch, also von außen zu motivieren. Weil dann ist das wie, ich klebe ein Pflaster über irgendwas, aber die Wunde ist halt trotzdem noch da. Also das wird dann schon schwierig. Das heißt, im ersten Schritt würde ich oder gucken wir, was ist denn überhaupt die intrinsische Motivation und wie viel hast denn du überhaupt davon? Und wenn du nicht viel hast, warum hast du denn nicht viel? Also da sind wir bei ganz vielen verschiedenen Dingen, also verletzte Gefühle, bei vielleicht einer anderen Lebensvorstellung, ne? Und diese ganzen Sachen gucken wir uns halt als erstes an. So, dann kommt, wenn das einigermaßen passt, dann kommen natürlich die extrinsische und da sind wir, ja, bei dem, was von außen kommt, also Arbeitsumfeld, Teamkommunikation, vielleicht auch Bezahlung und so weiter. Und das, was du angesprochen hast, Annette, diese Bedürfnisse, die würde ich so in die Mitte schieben. Also, wenn man das so links und rechts vorstellt, dass ich das so in die Mitte schiebe, weil wir haben natürlich Bedürfnisse, die unser Innerstes betreffen, aber wir haben natürlich auch Bedürfnisse, die das Äußere betreffen. Und da ist es natürlich wirklich, wirklich ein großes Thema, wo wir oder wo ja ich dann in dem Fall auch dran arbeiten darf. Und jeder, der irgendwo merkt, ja, ich habe da so ein kleines Problem mit meiner Motivation, der darf, so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, vielleicht erstmal genau drauf schauen. Ne? Warum habe ich denn überhaupt ein Problem? Oder was ist es denn da gerade, was mich da irgendwie zurückhält? Oder was brauche ich denn? Also was für Bedürfnisse dürfen denn vielleicht noch ja, befriedigt werden, damit ich mehr Motivation empfinde? Genau.
Ja, schön, dass ich mich da jetzt so ein bisschen in meinem Störgefühl bestätigt fühlen darf, das ich hatte bei so einer sehr kurz gehaltenen, pauschalisierten Aussage. Aber das führt mich zu einem anderen Thema, auch etwas, das hatte ich so vorher noch nie gehört. Lebenszeitbezogene Führung ist da das Stichwort. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Beispiel erst letzte Woche in der Presse mitbekommen. Da hat ein großes Klinikum in der Personalabteilung eine Stelle geschaffen. Eine Frau, also früher hat man, glaube ich, Feelgood-Managerin gesagt und sie sagt, naja, ist halt heute mehr als den Obstkorb auf den Tisch zu stellen im Mitarbeiterraum und die Fitnesskarte rauszugeben. Diese Frau ist in dem ganzen Klinikum für alle Mitarbeiter und es hat eine Weile gebraucht, bis sich das etabliert hat, dazu da einfach zu sagen, wie geht's dir? Was bringst du gerade mit? Wie läuft's bei dir? Was ist in deinem Leben los? Und es wurde sehr schön erzählt von einem Fall, wo plötzlich die Mutter einer Mitarbeiterin pflegebedürftig wurde und dieses private Thema so viel Energie gezogen hat, dass die nicht mehr zuverlässig in ihrer Arbeit war.
Ja.
So, was macht dieses Unternehmen, diese Klinik, diese Person an ihrer Stelle? Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um Unterstützung zu leisten, damit es jetzt in dem Fall, dass Pflege organisiert wird, dass es einen Kita-Platz gibt, dass Menschen noch mal andere Unterstützungsangebote in Form vielleicht auch von einem Coaching, damit Dinge, die jetzt so direkt gar nichts mit der Arbeit zu tun haben, gut bearbeitet werden können, weil man weiß, dann habe ich auch wieder einen guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin am Start.
Ja,
Und
absolut.
doch bei den Bedürfnissen, oder?
Ja, genau, absolut. Also das ist genauso dieser Ansatz, ne? Dass wir eben Menschen sind und auch die Mitarbeiter Menschen sind, die dann auch natürlich auch solche Probleme oder solche Themen mit auf die Arbeit schaffen. Und wie wunderbar ist es dann einfach, dass man dann sagen kann, ja, ich kläre das oder ja, ich unterstütze dabei. Natürlich im Interesse des Menschen, hoffe ich doch mal, erstmal an erster Stelle. Und dann natürlich auch im Interesse der Firma. Und das zieht ja auch immer noch weitere Kreise, ne? Um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn es dann so ist, dass sie ja vielleicht die Leistung nicht mehr bringen kann, obwohl ich das jetzt so diesen Satz einfach auch nicht gerade schön finde, ne? Aber um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, hängt ja auch immer noch was anderes mit dran, ne? Das sind dann auch die Peer Group, also die Mitarbeiter, die drumrum sind, weil die fangen dann vielleicht an, das aufzufangen, ne? Und werden dann auch vielleicht unzufrieden in irgendeiner Art und Weise. Und das ist ja so eine Sache, die kann sich ja auch hochschaukeln, bis ganze Teams irgendwie, ich sag mal, nicht in Gefahr sind, aber ja, unzufrieden einfach sind.
Ja,
Genau.
oder auch überlastet, wenn jemand wirklich auch ausfällt, ne?
Genau, richtig. Und von daher finde ich das natürlich super wertvoll, dass es dann auch sowas gibt. Dass, wenn ich mir natürlich jetzt so wie eine Frau vorstelle, die so ein ganzes Klinikum da bezüglich Emotionen und
Ja,
Bedürfnissen
schon
managen
heftig.
muss, ja, ich glaube, die hat was zu tun, auf jeden Fall.
Ja, die hat
Ja, aber
was zu
das ist,
tun.
ich finde das super, dass es ja sowas in der Gesellschaft jetzt mittlerweile einfach angedacht wird. Dass es das Bewusstsein ja jetzt so ganz langsam mal, so peu à peu, dann einfach auch vielleicht mal gibt. Das finde ich schon hervorragend, ja.
Ja, ich finde es auch hervorragend. Und ich finde es, ich persönlich finde, es hat halt in der Tat auch was mit emotionaler Führung zu tun. Und Führung ist ja nicht nur die oberste Führungsetage. Jetzt klar, wenn ich jetzt auf euren Kontext gucke, Einzelhandelsunternehmen, da ist die Struktur oft enger als jetzt in einem riesengroßen Unternehmen mit mehreren Management-Ebenen drin. Ja, aber es geht halt einfach zum Beispiel auch über eine Personalabteilung ja auch um emotionales und nee, nicht emotionales Führen, das wollen wir nicht, um ein Führen auf der Basis von Wissen auch um den Menschen, um seine Emotionen, um seine Bedürfnisse.
Ja, also es ist immer auch Kommunikation, immer. Also ich sag mal, wie hat es so ein Mensch mal ganz nett formuliert, wir können niemals nicht kommunizieren. Das heißt, wir kommunizieren ja immer über Körpersprache, Mimik oder wie auch immer. Und ganz oft ist es auch so, dass die Bedürfnisse nach einer offenen und transparenten und wertschätzenden Kommunikation ja nicht erfüllt sind. Also das haben wir auch ganz oft, dass ja, dass da ja dann auch eine Art von Emotionalität drinsteckt in Form von Bedürfniserfüllung, ne, in der Kommunikation an sich. Also dass dann sich gewünscht wird, ja, der sagt niemand noch nicht mal Danke und Bitte. Also das sind dann so Kleinigkeiten, die man kommen und das kann man natürlich auch dann gut einführen. So,
Ja.
Von daher ist Führen natürlich auch auf jeder Ebene irgendwo anzutreffen. Und auch, finde ich, selbst Teams, die ja von der Hierarchie her auf einer Stufe stehen, führen sich gegenseitig. Ne?
Das
Das
stimmt.
ist einfach so, weil wir stehen alle irgendwie in Kontakt und entweder können wir das positiv nutzen oder ja, negativ im Prinzip. Jeder kennt es vielleicht, wenn man im Team so ein, ich sag mal salopp, so ein Meckerer hat, der schafft es dann auch schon mal, das ganze Team runterzuziehen mental, ne?
Das stimmt. Wir sagen, Teamkultur ist heute total wichtig. Ja.
Ja, genau. Und du hast den Obstkorb schon angesprochen. Da sage ich mal, das geht dann wirklich über den ja, Obstkorb oder den kostenfreien Kaffee oder wie auch immer, geht es dann einfach drüber hinaus.
Ja, oder wenn andere Dinge stimmen. Also wenn ich mir vorstelle, ich arbeite irgendwo und ich werde da echt auch als Mensch mit meinem Leben abgeholt, auch mit meinen Bedürfnissen in der Arbeit. Da kann es ja, was weiß ich, das fängt bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes an, wenn ich sagen kann, hör mal, dieser Raum ist für mich zu dunkel. Da sagt immer direkt meine Stimmung ab, können wir mal gucken, ob ich irgendwo einen anderen Arbeitsplatz kriege oder ich möchte gern ab jetzt stehen am Schreibtisch, weil ich habe Rücken, so
Ja.
dass diese Dinge mitgenommen werden. Das sind ja auch alles Bedürfnisse, die dann aber wirklich auch konkret mit der Arbeit zu tun haben. Da bin ich ja auch ganz anders dabei, als wenn ich immer wieder sage, Mensch, unsere Lampen flackern jetzt schon ewig, das macht Kopfschmerzen und es passiert nichts.
Richtig, ganz genau. Denn da geht es ja auch wieder über das, ich sage mal, über das Kopfschmerzen haben hinaus, sondern da geht es ja auch wieder um gesehen werden. Um Wertschätzung, ne? Vielleicht auch, du kennst es selber, Durchsetzung und Einfluss dann in diesem Kontext, also als Grundbedürfnis Durchsetzung und Einfluss dann. Genau, das sind dann eben so Dinge, die ja für die Führungskraft oder für den Inhaber ja auch relativ schnell gemacht sind, ne? Ich wechsle meine
Eigentlich
Lampe
schon.
oder vielleicht gibt es eine Tageslichtlampe auf dem Schreibtisch oder wie auch immer. Und der Mensch fühlt sich gewertschätzt, hat vielleicht ein Stück weit ein Bedürfnis befriedigt, zumindest für den Moment, ist zufrieden, ja, fühlt sich wohler, kann dann in dem Moment sich auch wieder voll auf die Arbeit fokussieren. Was will man mehr? Also manchmal ist es wirklich auch nicht nur im Inneren hinschauen, sondern auch mal im Äußeren
Ja,
hinschauen. Ja.
das stimmt. Ich hab noch was, wie ich finde, fast Amüsantes gefunden auf meiner kleinen Vorbereitungsreise hier zu
Bin
dieser
ich gespannt.
Podcast-Folge. Die emotionale Führungskraft.
Aha.
So, dann wird erzählt, dass es ja total gut ist, wenn eine Führungskraft auch mal Emotionen zeigt und das übersteigerte, was weiß ich, Führungskraft XY berichtet über etwas und fängt dann an zu weinen. Und also es gab Beispiele, die ich gefunden habe, wo die emotionale Führungskraft eigentlich so ein bisschen sehr in der eigenen Emotion war. Wir kennen das mit Sicherheit alle. Ich habe einen anderen Kontext, aus dem ich gerade schöpfen kann, eine Erzählung, dass eine Führungskraft regelmäßig Mitarbeiter auf dem Flur vor allen anderen zusammenschreit.
Ja.
Und jetzt guckt die Stefanie gerade fast beschämt zur Seite und auch ein bisschen genervt und schüttelt den Kopf. Aus so einer Haltung heraus, ja, es ist doch gut, wir müssen doch auch mal in diese Emotionen gehen, auch als Führungskraft. So, es ist ja beides so ein bisschen übersteigert. Wie ist es denn jetzt nun mit der emotionalen Führungskraft? Ist es gut, dass es die gibt oder nicht? Sollte die Führungskraft eher lernen, ihre Emotionen immer, also die sollte bestimmt lernen, Emotionen gut zu regulieren, aber inwieweit? Was darf sein? Inwieweit darf und sollte oder nicht Führungskraft männlich, weiblich, emotional sein?
Sehr gute Frage.
Dankeschön.
Mein Lieblingsthema, ich hätte jetzt fast gesagt, zusammenscheißen, das sagen wir natürlich jetzt hier nicht, weil öffentlich, aber nein, nein, sagen wir auf keinen Fall. Auf dem Flur vor allen anderen ist natürlich das absolute No-Go. Das ist was, dass es das heute noch gibt, wundert mich immer öfter, deswegen gerade auch so dieses Kopfschütteln. Weil das absolut fern von meinem Verständnis liegt. Aber gut, zurück zu deiner Frage. Ja, gute Frage. Ich glaube, dass es das gesunde Mittelmaß macht. Jetzt ist das natürlich, hört sich vielleicht so an wie eine Antwort, um mich da irgendwie rauszuschlawinern, aber nee, ich glaube schon, dass eine Führungskraft Emotionen zeigen darf. Ob die jetzt natürlich dann anfangen muss zu weinen, wenn jetzt gerade die Zahlen schlecht sind oder sowas? Nein, also da würde ich schon mal ganz klar sagen, nee, besser nicht. Aber davor muss man sich da auch wieder die Frage stellen, was heißt denn emotional? Also das, weil ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass viele ja Emotionalität auch mit sensibel sein, mit nah am Wasser gebaut haben, oder sowas wie, darf ich dann gar nicht mehr Kritik äußern? Ne? Ist das alles nur Heidi-Tai so? Man darf sich da erstmal klar werden, was ist denn das überhaupt? Also emotional sein. Ne? Und gerade diese Besonderheiten, du sprichst ja jetzt so zwei so Ecken an, ne? So Extreme sozusagen. Gerade das ist es eben nicht in meinen Augen. Also Emotionalität ist wirklich, wie gesagt, in erster Linie Bewusstsein der eigenen Emotionen und die auch äußern. Also ich finde es immer sehr wichtig, wenn eine Führungskraft es auch verbal äußern kann. Also nicht einfach nur zurückschlägt in irgendeiner Art und Weise, sondern auch sagen kann, Mitarbeiter XY, ich bin gerade wütend. Und ich brauche jetzt mal eben kurz 2 Minuten, um mich zu beruhigen. Wir können gleich weitersprechen. Also, dass man schon zumindest in einen Austausch geht der Emotionen und sie auch, wie gesagt, dann äußert, aber ich muss sie ja nicht ausleben. Also ich muss ja nicht dann da wie wild rumschreien, nur weil ich gerade in einer Wut stecke. Das macht natürlich wieder auch für den Mitarbeitern die ganze Sache eher verständnisvoller. Also er kann vielleicht verstehen, warum das gerade so passiert und wird nicht einfach nur irgendwie abgeranzt in irgendeiner Art und Weise. Und die Führungskraft ist auch Mensch geblieben, ne? Denn wir Menschen haben alle Emotionen, hat aber auch einen gewissen Status gewahrt in dem. Das finde ich immer ganz gut, dass man auch sagen kann, oder oh, ich bin gerade echt traurig, ne? Oder irgendwie sowas. Also, dass man das auch anders sagen darf. Das finde ich immer so einen der wichtigsten Wege als Führungskraft, um irgendwo emotional zu sein. Ich würde
Schön.
ja da jetzt nicht da in irgendwelche Wutausbrüche eskalieren oder sowas.
Ich habe so zwei Gedanken dazu. Einmal dachte ich, es gibt eigentlich eine schöne Parallele zu, ich sage jetzt mal uns Coaches. Wir sind ja eigentlich in jeder Coaching-Sitzung auch eine Führungskraft, in Anführungsstrichen. Und es bedarf dann einer gewissen emotionalen Kompetenz, also als Entries-Coach sowieso, ja, weil wir ja über die Emotionen arbeiten. Aber auch in allen anderen Coaching-Settings bedarf es beim Coach selber einer emotionalen Kompetenz, weil ich ja immer auch konfrontiert bin mit der Emotionalität des Gegenübers. Das ist so dieses berühmte, Klient weint, was ist mit mir als Coach, wenn mir dann die Tränen kommen? Und ich dann aus der Kompetenz heraus sagen kann, wenn Sie mir das jetzt gerade erzählen von dem Todesfall oder von dem Verlust, dann berührt mich das sehr und das merken Sie auch, weil mir treten dann auch die Tränen in die Augen. Aber das ist ja nichts von wegen, ich gehe jetzt mit ins Leid des Gegenübers, sondern ich zeige, hey, das ist doch verständlich und das kommt auch an, ja, dass das ganz schwer ist für dich.
Ja,
Und
das ist.
das stelle ich mir dann eigentlich auch bei guten Führungskräften vor, wenn die, was weiß ich, ein Personalgespräch haben. Es geht darum, Hammer, das letzte halbe Jahr irgendwie ist bei dir was, da hat sich was verändert und dann kommt vielleicht, ja, mein Kind hat in der Schule so wahnsinnige Probleme, da kommen wir ganz schwer ran und so. Und dann da auch in die Empathie gehen zu können.
Gut. Absolut. Und dann finde ich es wichtig, gerade als Führungskraft, erstmal einmal natürlich auch lösungsorientiert zu denken. Also wir können dann nicht also an dem Punkt Schluss machen, wo wir Empathie gespürt haben und das endet dann, ich sage salopp, in so einer Art Kaffeekränzchen, ne? Sondern ich muss dann schon sehen, dass ich auch als Führungskraft einen gewissen Status bewahre und sage, okay, danke für deine Offenheit. Was machen wir denn jetzt daraus? Also, dass auch der Mitarbeiter dann auch lernt, ja, A, ich kann mich anvertrauen und B, ich habe auch was davon. Also, was nützt es denn dem Menschen an sich, wenn er sich seiner Führungskraft anvertraut? Und dann passiert nichts und dann geht er wieder an seinen Arbeitsplatz. Alles ist so wie vorher. Die Führungskraft geht vielleicht mal vorbei und nickt mal verständnisvoll in die Richtung des Arbeitnehmers, aber das war's dann auch.
Ja.
Also ich sag mal, dann, wenn wir uns dann solcher Sachen auch öffnen, also dass wir empfänglich sind für solche Themen als Führungskraft, dann darf da auf jeden Fall auch eine Art von Lösungsorientierung hinterstecken. Das heißt nicht, dass ich jetzt als Führungskraft in der Verpflichtung bin, dieses Problem zu lösen, sondern das kann auch oft mal sein, dass man oft die Frage stellt, hatte ich eben auch schon mal, was brauchst du denn? Einfach guckt, ja, dass man den Mitarbeiter vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise anleitet, ne? Wie so eine Art Coach, dass man mal fragt, was brauchst du denn oder was könnte dir jetzt helfen, was könnte dir gut tun? Und vielleicht ist es dann mal so eine Sache wie, ja, wenn ich freitags einen halben Tag eher gehen könnte, um jetzt in deinem Beispiel zu bleiben, dann könnte ich das mit meinen Kindern irgendwie managen, weil die dann noch irgendwie, keine Ahnung, Nachhilfe kriegen oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Und das ist firmentechnisch machbar. Dann ist es eine Lösung, die ich als Führungskraft oder als Inhaber anbieten konnte und die dem Mitarbeiter dann eben ein Stück weit weiterhilft.
Und wir sind dann wieder bei der Bindung. Weil wenn
Absolut.
ich als Mitarbeiter erlebe, hey, ich werde hier total ernst genommen, auch in einem Problem, das gar nichts mit meinem Job zu tun hat, aber den bin ich als Mensch wichtig,
Ja.
dann bin ich da ja, ich sag mal, im Innern auf so einem Treuepfad
Ja, klar.
dem gegenüber.
Genau. Wir dürfen nur nicht, oder die Führungskraft muss natürlich dann auch irgendwo ja, offen und ehrlich, authentisch irgendwo bleiben. Also ich glaube, dass Menschen das auch merken, wenn so Interesse dann geheuchelt wird, so unter dem Motto, Hauptsache du bist oder du stehst gut zu mir, ne? Ich erzähle dir jetzt irgendwie was. Das ja, ist dann natürlich kontraproduktiv. Und was man bei der Sache allerdings auch mal noch anmerken muss, ist, dass das natürlich auch nicht wirklich einfach ist oder nicht einfach sein muss, weil es natürlich dann auch Teammitglieder gibt, die dann sagen, hör mal, die kriegt jetzt den halben Freitag frei. Und was ist mit mir? Ich habe auch, sage ich mal, eine Mutter zu Hause, um die ich mich kümmern muss. Also da ist es auch wieder wichtig, dass man nicht nur sich auf diesen einen Mitarbeiter versteift und das Team außen vor lässt, sondern da muss ich auch wieder in die, oder darf ich auch wieder in die Kommunikation gehen mit dem Team, vielleicht sogar mit dem Mitarbeiter, der sich anvertraut hat. Und ja, einfach mal da auch das Gespräch suchen. Ne? Und natürlich vorher abklären, was darf ich jetzt auf den Tisch packen und was nicht, ne, mit dem Mitarbeiter. Aber im Grunde, dass die sich auch wiederum abgeholt fühlen. Und das ist ja immer so diese, ich sag mal, Jonglage zwischen den einzelnen Mitarbeitern, zwischen Team, zwischen Unternehmen, was eine Führungskraft ja auch leisten darf, sage ich jetzt mal.
So, ich habe noch ein heißes
Heißes Thema, jetzt bin ich gespannt.
Thema. Die Führungskraft als Kümmerer und dann schlage ich mal den Bogen zur weiblichen Führungskraft. Wenn wir so auf die Entwicklung der letzten 10, 15, 20 Jahre gucken, wir haben wenig Frauen in Führung, es ist mittlerweile mehr, aber es sind immer noch wenig Frauen in Führung, es waren früher noch weniger. Es gab einen Trend, dass die Frau, die in Führungspositionen gekommen ist, dann eher in Anführungsstrichen männlich geführt hat, männlich aufgetreten ist, um auch ernst genommen zu werden in dieser Welt der Führungsriegen. Und leider ist es nun mal so, also Frauen wird eher die Fähigkeit zum Beispiel zur Empathie ja zugestanden. Sie werden aber oft auch als emotional in dem Sinne, wie wir das eben beschrieben haben, ja, die wollt doch immer direkt gleich und jetzt ist es schon wieder irgendwie, hat sie sich schon wieder angegriffen gefühlt. Ist es für weibliche Führungskräfte schwerer, fällt also insgesamt schwerer, Führungskraft zu sein. Bringen Frauen also was anderes mit in diesen Job der Führung? Haben die von Natur aus mehr emotionale Kompetenz? Also ich stelle manchmal hier auch Fragen, ne, wo ich mir selber die Antwort auch schon drauf gebe. Aber ich will es jetzt einfach mal an die Fachfrau, an den Emotionscoach, die mit Führungskräften arbeitet, da einfach auch mal loswerden. Merkst du einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Führung?
Ich sag, ich merke Unterschiede von Mensch zu Mensch in der Führung. Also ich kann nicht sagen, dass grundsätzlich die Frauen einfacher oder schwerer haben oder grundsätzlich die Männer einfacher oder schwerer haben. In meiner Welt hat das miteinander nichts zu tun. Also, weil ich glaube, das ist einfach menschentypabhängig, weil wir sind alle unterschiedliche Individuen und jeder hat so seine Präferenzen. Einer ist eher rational, der andere ist emotionaler oder intuitiver, wie auch immer. Und ich glaube, dass das mit Männlein und Weiblein relativ wenig zu tun hat. Das Einzige, was ich sagen muss, ist der Riesenunterschied, was das Thema Stolz angeht. Also das ist schon was, was ich schon absolut merke, dass viele weibliche Führungskräfte ein Problem und Thema mit Stolz haben.
Also weniger gut reingehen können in den Stolz, den.
Genau, also genau, so dieses, hey, ich bin gut und ich mache das so und ich habe es geschafft und dieses Mal selber auf die Schulter klopfen, das ist oft bei den Herren der Fall. Wobei die Frauen immer sagen, ja, nee, das kann ich nicht und das kann ich nicht. Und wenn ich dann mal so ein bisschen tiefer reingehe, also was ist denn gerade, ne? Was hast du heute erreicht, worauf du stolz sein kannst? Ja, genau. dann, ja, kommt da nichts. Dann wird überlegt und dann lasse ich die überlegen. Und dann wird das eine ganze Zeit lang Stille zwischen uns. Und dann kommt oft, mir fällt nichts ein. Und das finde ich wirklich traurig. Und dann sage ich, mach's doch mal klein. Du musst ja nicht gleich die Welt gerettet haben, sondern was ist dir denn heute gut gelungen? Was ist es? Eine ganz, ganz kleine Sache. Und dann kommt irgendwie eine kleine Sache und dann heißt es oft, ja, aber darauf kann man doch nicht stolz sein. Und dann frage ich mich immer, aber warum denn nicht? Ist es uns Frauen nicht gegönnt, auf die kleinen Dinge, die wir leisten, stolz zu sein? Oder haben wir es in der Vergangenheit, in der Kindheit, wie auch immer, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf das Alter, das heutige Alter der Frau an, gelernt, dass, oder nicht gelernt, dass sie stolz sein darf oder auch eben nicht?
Ja, haben wir es historisch vielleicht auch gar nicht so gelernt wie die Männer. Also ich glaube ja schon, dass viele in Anführungsstrichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die faktisch schon auch erlebbar sind, viel auch aus Geschichte, aus Historie, aus Rollenbildern, die über Jahrhunderte gelebt wurden, einfach auch da sind. Und ja, Frauen, seit wann sind Frauen fest im Beruf, in der Karriere? Ja, wir haben, wenn wir 100 Jahre zurückgucken, haben wir hier ein Leuchtfeuer und da ein Leuchtfeuer. Mal jemanden in der Forschung und mal jemanden, der das Familienunternehmen übernommen hat. Aber das, ja, da dürfen wir noch ganz viel lernen. Da sind wir noch nicht an dem Erfahrungspunkt, an dem das männliche Geschlecht einfach über Jahrhunderte war.
Ja, klar. Ich glaube nur, dass es auch ja, ein Stück weit an uns, gerade ich sage jetzt mal, Emotionscoaches auch liegt, da ja die Verantwortung auch ein bisschen zu übernehmen. Ja, ich will nicht sagen, die Gesellschaft irgendwie darauf vorzubereiten, aber so hier und da mal so einen Impact zu setzen. Dass man wirklich mal mit der einen oder anderen Person auch mal darüber redet, was denn überhaupt Stolz ist, ne? Und was es auch für einen selber machen kann, ne? Als Ressource irgendwo, das auch mal zu finden. Naja, vielleicht so ein bisschen off-topic. Ich habe momentan einen Klienten oder eine Klientin, können wir ja mal grob offen lassen, die genau auch so ein Thema hat. Und die macht, ich sage jetzt mal total oldschool, mir jeden Tag eine Sache, auf der sie heute stolz ist. So, und das wird per WhatsApp, kommt das rüber. Und manchmal kommt, ich weiß nichts, dann wird zusammen drauf geschaut. Aber im Endeffekt, jetzt habe ich doch verraten, dass es eine Frau ist, ne?
Ja, aber
Aber ist
es
ja gut, wir nennen
ist
hier keine Namen, genau.
auch
Genau, und einfach, um da auch wieder erstmal das Bewusstsein zu schaffen, weil wenn ich da jetzt, sag ich mal, in die Intervention gehen würde, dann wäre es viel zu viel. Das heißt, kleinschrittig, peu à peu, was ist ein Stolz? Und irgendwann kommt dann auch sowas wie, hey, ich bin doch ganz gut. Also
ja.
so, das ist dann so
Ja, man
dieses.
kann es wirklich üben, ne? Auch Stolz ist ein Muskel. So.
Ist so. Das ist genau, super Satz. Den kann ich mir mal angewöhnen. Den schaue ich mir mal von dir ab,
Ja,
Annette.
sehr gerne. Ich schenke ihn dir.
Ja, danke, danke.
Ach, sehr schön. Jetzt habe ich mich an was erinnert, was wir im Vorgespräch hatten, denn du hast gesagt, für dich hat die Arbeit, die du jetzt machst, auch so ein bisschen was von Verantwortung für die Gesellschaft mit übernehmen, in Führung auch einen gesunden Zugang zu Emotionen, Emotionswissen reinzubringen und im Grunde auf diesen Ebenen die emotionale Kompetenz zu fördern.
Ja, absolut, weil ich einfach auch für mich privat festgestellt habe oder auch in der Vergangenheit feststellen musste oder durfte, kann ich ja heute eher sagen, dass Emotionen und auch die unangenehmen Emotionen einfach dazugehören. Und es kann ja nicht sein, dass wir oder dass ein Großteil der Gesellschaft ja diese ganzen Emotionen, gerade die unangenehmen Emotionen, einfach wegdrückt. Und dadurch krank wird beispielsweise, also nicht nur emotional krank wird, sondern ja auch körperlich krank wird. Ne? Also wenn
Ja,
man
oder
jetzt
Gesellschaft krank wird.
auch absolut, ne? Ich sag mal, und das sind so Sachen, die einfach irgendwo nicht sein können. Und ich denke, wenn wir ja M-Trace, Emotionscoaches, eben schon dieses Wissen haben, dann dürfen wir das auch so ein bisschen nach außen tragen. Dass wir auch mal aufklären. Also beispielsweise, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich überlege gerade, um irgendwie, ich wollte dir so einen Prozentsatz nennen, aber ich sage jetzt mal so 40%, einfach mal um eine Zahl, rein bauchgefühlmäßig natürlich, dir mal zu nennen, weinen bei mir im Coaching. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ne, das ist halt, ja, von je nachdem, mit dem, wem man arbeitet, schon auch häufig der Fall. Wir können das ja immer schon sehen, wenn sich das so anbahnt, ne, Mimikresonanztechnisch. Und ich merke, wie oft dann verzweifelt versucht wird, diese Emotionen zu unterdrücken und nein, jetzt nicht. Und ich sage dann immer, es ist okay, ne? Ja, nee, ich kann doch jetzt hier nicht und so, ne? Oder solche Sätze wie, jetzt hätte ich fast geweint. Ja. Ne? Wo ich dann sage,
Mal.
mach
Hätte
dir
mal.
genau, und mach dir bitte keinen Stress, weil erstmal ist es für mich natürlich, ne? Also ich kann damit umgehen, weil wir das ja halt auch häufiger sehen. Und dann, ja, erkläre ich den Hintergrund auch, ne? Wegen emotionalen Reaktionen, auch oft gehirntechnisch, ne? Das ist dann eben auch für die Leute wichtig, das zu verstehen. Ja, und vielleicht im nächsten Coaching ist es dann soweit und dann wird mal geweint. Und ich verstehe halt nicht, warum wir das nicht in der Gesellschaft als etwas Natürliches irgendwo etablieren können. Ne? Also gerade auch im Erwachsenenalter sind ja Tränen immer schon so ein bisschen verpönt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja.
Also wie
Also
deine.
von die Umgebung ist peinlich berührt, dreht sich weg bis weint
Ja.
mit, weil sie ihre eigenen Dinge nicht aufgeräumt haben.
Ja.
Also ja.
So, und das ist doch eigentlich schade. Muss ich jetzt meine Emotionalität, wenn wir sie so nennen möchten, oder meine Emotion irgendwo an irgendeiner Tür abgeben, nur weil ich jetzt gerade jenseits der 30, 40 oder 50 Jahre bin? Nein. So, und
Ja.
das, und auch, dass wir eben, ja, nicht schwach sind dadurch, sondern dass wir stark sind dadurch. Dieses Umdenken darf halt eben auch noch stattfinden.
Ja, das stimmt.
Ja, und je mehr Impact wir da, glaube ich, setzen dürfen in der Gesellschaft, umso wichtiger ist es einfach auch.
Das stimmt. Stefanie, ich höre so raus, du bist eine, die diesen emotionalen Impact, dieses emotionale Wissen heute in viele Türen an Führungsetagen oder auch bei Mitarbeitern hineinschiebt. Und du hast ja auch mal
Liebevoll.
eine Tür geöffnet und für dich was rausgeholt, denn du hast deine Ausbildung ja auch beim EMCO-Institut in Siegburg gemacht, ne?
Genau.
Bei Lea und Silvana. Magst du mir und den Zuhörenden verraten, wie du da eigentlich hingekommen bist zum Emotionscoaching?
Zum Emotionscoaching im Allgemeinen meinst du erstmal,
Und
oder
dann
zu?
gerne auch zum Institut, ja.
Ja,
Man
klar.
trifft ja eine Wahl und entscheidet sich.
Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hattest ja ganz am Anfang schon erzählt, dass ich dann in so ein Gesundheitsstudio gewechselt bin und der Chef dort, der ist ja, NLPler, also das ist ja auch eine Coaching-Richtung. Und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht auch Coachings machen wollen würde. Natürlich möchte ich gerne, war mir für mich relativ schnell klar. Und dann muss ich sagen, habe ich ganz salopp Google befragt. Also genau, also es gibt ja x verschiedene Bereiche, ne? Die über Achtsamkeitscoaching oder wie auch immer, es ist ja, ne, gibt es ja ganz viele verschiedene. Und ich hatte halt für mich so Punkte, wo ich sagte, die hätte ich gerne erfüllt. Also ich war jetzt nicht so die Spirituelle, sage ich mal, ne, die irgendwie sowas in diese Richtung gesucht hat, sondern ich brauchte was, das Hand und Fuß oder was Hand und Fuß hat. Und dann bin ich irgendwann auf mTrace gestoßen und da haben mich zwei Punkte schon mal extrem fasziniert. Das ist einmal natürlich überhaupt die Welt der Emotionen, um einfach auch mal um den Sinn zu verstehen oder was dahinter steckt, ne, was das auch mit uns machen kann, also ne, was Emotionen überhaupt mit uns machen können. Weil ich mich manchmal früher, also so vor, ich sag mal 20 Jahren, schon ab und zu mal von meinen Emotionen so ein bisschen fremdgesteuert gefühlt habe und da einfach auch mal einen Blick hinterzuwerfen, mal, was heißt denn das überhaupt oder was passiert da? Und dann die zweite Sache, hatte ich schon mal gesagt, das hatte ich in dem Wirtschaftspsychologiestudium auch, so Gehirnbereiche, Gehirnstrukturen, dass das im mTrace ja auch alles sehr wissenschaftlich fundiert ist, also dass es Hand und Fuß hat, dass es Studien gibt, die die ganzen Sachen belegen. Und da dachte ich mir, boah, das ist eine richtig coole Sache. Und da war ich mir eigentlich relativ schnell klar, das passt genau auf meine Bedürfnisse. Ja, habe dann geguckt, wo kriege ich denn das her und wer bietet denn da was an? Und dann bin ich unter anderem bei Silvana und Lea hängen geblieben. Und da muss ich dir sagen, die waren mir auf Anhieb so sympathisch, dass es für mich keine andere Option gab. Ich weiß noch, ich hatte, also man darf ja mTrace nur mit so einem gewissen Stunden an Vorwissen ja machen.
Genau.
Genau, und dann hatte ich noch mit, ich glaube, ob es war es direkt Silvana, ich glaube ja, haben noch so hin und her geschrieben, ob das mit dem Studium reicht. Ja klar, kein Thema und so, ne, war alles gut. Und dann ja, habe ich mich sofort dann dazu entschieden und habe es nie bereut. Also ich weiß noch, dass ich damals zu meinem Chef gegangen bin und habe gesagt, ja, hier, EMCO-Institut. Und er sagte noch, na, jetzt will ich keinen Namen nennen, keine Schleichwerbung machen. Ah, ich dachte, du gehst zu
Ha
Herren mit ein bisschen Vollbart. ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, wen ich meine, aber das lassen wir jetzt mal offen. Genau. Und ich so, nee, ich möchte schon zu Silvana und zu Lea gehen. So, weil ich das Gefühl hatte, das passt einfach irgendwie. Und ich habe es nie bereut. Also ich bin noch nie in einer Fortbildung so herzlich aufgenommen worden, aber auch so kompetent, also das steckt so viel Wissen in den beiden, dass es echt extrem Wahnsinn ist und sie lassen es nie raushängen. Also du merkst so in Gesprächen, dass da so viel hintersteckt, aber es ist nie so ein hier, ich bin's, ne? So, also das mein allergrößten Respekt und auch wir Coaches brauchen Coaches.
Ja, auf jeden
Ja,
Fall.
genau, ist Silvana auch nach wie vor noch mein Coach, weil da einfach eine wunderbare Bindung entstanden ist und ich kann es auch da nur jedem empfehlen, sich mal an die beiden zu wenden.
Ja,
Ja.
sehr schön. Ach, das ist schön, so ein bisschen noch ein bisschen Lobhudelei auf das
Naja,
Institut.
aber aus tiefstem Herzen,
Ja,
absolut.
so soll das ja auch sein. Am Ende der Podcast-Folge habe ich immer so eine besondere Frage im Gepäck. Auch dir als EMCO-Absolventin sind ja die schönen Postkarten vertraut. Oft in einem großen quadratischen Format daherkommen und ganz schlaue Zitate beherbergen.
Ja.
Stefanie, stell dir vor, du dürftest die nächste Impro-Postkarte gestalten und du darfst ein Zitat, eine Weisheit oder vielleicht auch einen Ausspruch von dir selber, wo du sagst, das sage ich eigentlich ganz oft, das denke ich immer, gestalten für alle, die dort auflaufen. Was
Ich
würde
glaube,
dein Spruch sein?
ich würde es ganz schlicht machen. Ich würde draufschreiben, werde dir bewusst.
Oh, schön. Werde dir bewusst.
Ja, weil ich glaube, dass das, wie gesagt, der erste Schritt ist von allem.
Ja.
Werde
Ja.
dir selbst bewusst, werde dir deiner Umgebung bewusst, werde dir deiner Mitmenschen bewusst, werde dir deiner Emotionen bewusst, also werde dir einfach mal bewusst.
Sehr schön. Stefanie, ich danke dir für die gemeinsame Zeit und für dieses wirklich auch, ich glaube, ganz andere und super schöne Gespräch über Emotionen in der Führung.
Ich danke dir.
Eigentlich ja emotionale Kompetenz in der Führung.
So können wir es auch gut sagen, genau.
Stefanie, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen.
Hoffe ich auch, Annette. Ich danke dir nochmal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war eine Folge MCO-Talk, die auf sehr vielfältige Weise sich einem Thema gewidmet hat, das doch so viele Facetten hat. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Und wenn du jetzt denkst, boah, was die Stefanie kann, arbeiten mit emotionaler Kompetenz in der Führung, das würde ich auch gerne können, dann schau dich doch mal auf der Website des MCO-Instituts um. Den Link findest du in den Shownotes. Und schau dir die aktuellen Ausbildungstermine an. Und wenn du denkst, boah, der Podcast, der ist echt gut, den mag ich, dann hinterlass uns gerne ein Sternchen, einen Daumen hoch und eine Bewertung. Und jetzt auf ein gutes Fühlen, bis wir uns wiederhören.